24. November 1984. Eine Bäuerin aus Keindorf wird ermordet. Bald fällt der Verdacht auf zwei Männer, die in der Gegend als Kleinkriminelle bekannt waren. Obwohl die Sache zunächst klar scheint, wird nur einer der Beteiligten für die Tat verurteilt. Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur der Kleinen Zeitung und Host dieses Podcasts und es geht hier um Fälle aus der Steiermark und aus Kärnten. Und man muss ihn eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen, für die Neuen vielleicht doch noch einmal zwischendurch. Mir gegenüber sitzt der langjährige Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, Hans Breitecke. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Servus David.
Ja, lieber Hans, das Verbrechen, über das wir heute sprechen, das hat sich vor gut 3,5 Jahrzehnten in Keindorf bei Hartberg zugetragen. Bemerkt wurde es aber erst ungefähr 2 Tage später. Was war geschehen?
Es ist am 26. November gegen Mittag eine Freundin der Bäuerin, der Frieda Haubenhofer, die 63 Jahre alt war, schon am Riposten Keindorf aufgetaucht und hat mitgeteilt, dass er sich Sorgen macht, weil sie ihre Freundin seit 2 Tagen nicht mehr gesehen hat. Daraufhin ist der Postenkommandant hingegangen zu diesem Bauernhof, der neben der Bundesstraße gelegen ist und unmittelbar neben den Gendarmerieposten, und hat Nachschau gehalten und hat die Frau tot aufgefunden. Die Situation war so, sie ist im Badezimmer am Bauch gelegen zwischen der Badewanne und dem Heizkörper. Das war gerade so viel Raum, dass sie Platz gehabt hat. Da ist sie am Bauch gelegen, die Hände auf den Rücken gefesselt, ihr Kleid hochgeschoben, mit einer Strumpfhose bekleidet und die Füße auch zusammengebunden. Daneben ist ein Schuh gelegen. So hat sich die Situation dargestellt. Der Herr Keiner, so der Name des Postenkommandantes, hat dann sofort die Kriminalabteilung verständigt, weil er ein Verbrechen befürchtet hat. Ja, und ich habe auch sehr schnell, sehr rasch erfahren von dieser Sache. Mich hat damals ein Kriminalbeamter angerufen und gesagt, fahr nach Keindorf, neben der Bundesstraße. Wir haben dort eine Leiche, es ist ein Verbrechen. Ich bin dann hingefahren, ich war vor den Kriminalisten dort, vor der Spurensicherung und vor den Mordermittlern. Kann ich mich noch erinnern, da keiner hat gesagt, was hast du schon wieder Funk abgehört? Das gibt es ja da nicht, dass du schon wieder da bist. Und hat mir dann schon einige Details berichtet, wie die Frau heißt, die Daten, die haben wir ja damals anstandslos bekommen. Und dass sie gefesselt ist, das habe ich dann schon erfahren. Aber ich musste dann eh abwarten, weil wir haben ja Zeit gehabt. Das war ja damals anders als heute. Heute müsste man sofort schauen, dass man das online stellt. Mhm. Das war damals ja nicht, wir haben ja Zeit gehabt. Wir haben bis 6 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr mit der ersten Geschichte Zeit gehabt, bis 20 Uhr mit der weiterziehenden Geschichte.
Ja, da hat sich wirklich einiges verändert im Journalismus, was diese Arbeitsgeschwindigkeit betrifft. Und du hast natürlich nicht den Polizeifunk damals abgehört.
Nein, ich habe einen Hinweis gekriegt. Ich bin angerufen worden. Es hätte nichts genützt, weil er hat mir auch gesagt, dann, jetzt habe ich extra nicht gefunkt, damit niemand was erfährt, sondern nur telefonisch alles erledigt und du hast das trotzdem, das verstehe ich nicht, nicht. Das war eher so Spaß, ihm hat das überhaupt nichts ausgemacht, dass ich so früh dort bin, aber er hat sich ja gewundert.
Ja, du hast dann diese Geschichte vorbereitet, da recherchiert, die Beamten haben ermittelt. Wie ging es weiter? Wann hat sich da herausgestellt, was da passiert war?
Ja, man hat am Tatort schon gesehen, dass sie Kopfverletzungen hat und ist davon ausgegangen, dass das zum Tod geführt haben könnte. Die Kriminalbeamten waren überzeugt, dass es ein Raubmord ist, weil ja auch die Räume durchwühlt waren. Und man hat dann natürlich auf das Obduktionsergebnis warten müssen. Die endgültige Bestätigung ist jetzt erschlagen worden, ist durch einen Sturz verstorben, aber das wusste man ja am Tatort nicht.
Ja, aber was man schon wusste oder inzwischen ermitteln konnte, ist das Umfeld des Opfers. Und du hast ja schon gesagt, sie ist oder war zum Zeitpunkt ihres Todes 63 Jahre alt. Frieda Haubenhofer, eine Bäuerin aus der Gegend. Wer war sie? Was weiß man über sie und ihr Umfeld?
Ja, das natürlich hat man sehr rasch gewusst, weil die Nachbarn, sie war ja bekannt dort, die Nachbarn haben immer wieder Eier eingekauft bei ihr, Milch gekauft. Sie hat zwei Kühe gehabt. Die Frieda Haubenhofer hat zusammengelebt, zuerst mit ihrer Schwester bis 1980, und nachdem die verstorben ist, war sie alleinstehend. Sie hat dort eine kleine Landwirtschaft weiter betrieben, sie hat eine kleine Bauernpension bezogen und hat sich diese kleine Pension aufgebessert durch den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten an die Nachbarn, beziehungsweise hat sie auch mit Häuten und mit Fellen gehandelt, da hat sie auch ein bisschen was gekriegt. Und davon hat sie gelebt, aber sie hat sehr bescheiden gelebt, sie hat keinen Luxus gehabt und sie war aber sehr beliebt bei den Leuten. Ich habe da erst vor kurzem mit dem Sepp Gruber gesprochen, das war damals schon ein Gendarm, ein junger Gendarm, der jetzt erst kürzlich als Polizist in Pension gegangen ist, war immer in Hartberg. Und der ist dort aufgewachsen. Der hat die Frau von Kindheit auf gekannt. Sie haben immer gespielt bei ihr am Hof, hat er gesagt, sie war sehr nett. Und ist auch, als die Tat dann bekannt wurde oder die Tat passiert ist, in der Zeit jeden Tag zu seinen Eltern hingefahren, die dort immer noch gewohnt haben. Aber wir kommen ja später noch auf das zurück.
Du hast schon vorher erwähnt, dass man damals auf die erste Obduktion gewartet hat. Die erste, warum das die erste ist, werden wir dann gleich erfahren. Aber das Ergebnis hat jedenfalls für großes Aufsehen gesorgt und auch für Verwunderung unter den Ermittlern. Und die haben sich dann auch an die kleine Zeitung bzw. an dich gewandt. Warum?
Naja, da war Folgendes. Der Professor Heinz Maurer hat obduziert. Der war damals schon schwer krank, hat schlecht gesehen. Ob das eine Rolle gespielt hat bei seiner Arbeit, das weiß ich nicht, aber es ist ein Faktum, dass so war. Und der ist zu dem Schluss gekommen, dass die Frau sich die Verletzungen, die Kopfverletzungen selber zugezogen hat, möglicherweise, indem sie gestürzt ist, sich selber gefesselt hat und ist von einem autoerotischen Unfall ausgegangen. Es hat überhaupt nichts hingedeutet auf einen solchen Unfall. Aber er hat gesagt, nein, das war ein autoerotischer Unfall. Und die Frau hat sich die Kopfverletzungen, sie hat sich zuerst gefesselt, ist dann womöglich hingefallen und hat sich dabei die Kopfverletzungen zugefügt. Und die Kriminalisten haben das nicht geglaubt. Die haben gesagt, das ist eindeutig ein Raubmord, davon gehen wir aus und das ist eine Gewalttat. Und haben sie dann an mich gewandt, dass ich das aufzeigen soll, dieses kuriose Obduktionsergebnis. Ich habe das dann getan und mit dem Ergebnis, dass der öffentliche Druck so stark geworden ist, dass eine zweite Obduktion durchgeführt wurde, zwei Tage später. Das hat der Professor Maurer dann im Beisein vom Erstobduzenten gemacht und der ist eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass es eine Gewalttat ist, dass sie schwer misshandelt worden ist, geschlagen worden ist und dadurch gestorben ist.
Mhm. Ja, also das Ergebnis aus dem ersten Fall, ich meine, ich kenne da jetzt keine Statistiken, aber das hört sich ja wirklich sehr unwahrscheinlich an, dass man sich so schwere Verletzungen selbst zufügt und sich dabei auch noch selbst fesselt, vor allem in Verbindung mit den Spuren, die die Beamten ja zuvor schon festgestellt haben, die eben auf Raub auch hindeuten.
Na klar, und ein autoerotischer Unfall noch dazu ist voll begleitet. Die Frau war voll begleitet. Es hat überhaupt nichts hingedeutet, dass es so gewesen sein könnte. Nicht? Und das waren die Räume, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, durchwühlt. Man ist davon ausgegangen, dass Geld weggekommen ist und es war für die Ermittler von Haus aus das Motiv Raub.
Damit ist relativ eindeutig, um was für eine Tat es sich gehandelt hat, aber natürlich noch nicht, wer der Täter oder die Täter waren. Und die Ermittlungen haben sich nicht gerade als einfach gestaltet. Wie ging es da voran und wie kam man schließlich dann auf die Verdächtigen, zwei Verdächtigen, so viel kann man schon mal sagen?
Ja, auf die Verdächtigen ist man gekommen durch einen Hinweis vom Sepp Gruber. Wie gesagt, das war der Nachbarsbub, der dort immer gespielt hat, der im Elternhaus daneben aufgewachsen ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wie die Tat passiert ist, war er Gendarm, ein junger Gendarm am Posten in Hartberg. und hat jeden Tag seine Eltern besucht in Kaindorf, die haben doch dort noch gewohnt. Und dabei hat er mehrmals Burschen gesehen, den Siegfried K., 18 Jahre alt, und den 22-jährigen Franz E. Und er hat sie gekannt. Das waren Kleinkriminelle, die sind am Gendarmerieposten Hartberg mehrmals angefallen. Und das hat er in seinem Kopf abgespeichert. Und wie dann diese Tat bekannt worden ist, wie man dann die Frieda Haubenhofer gefunden hat, hat er die Kollegin in Kaindorf informiert und einen Aktenvermerk geschrieben. Mhm. So, und jetzt ist halt alles abgearbeitet worden. Man hat auch diese Burschen ins Visier genommen, allerdings ist sonst nichts vorgelegen, dass man es festnehmen hätte können. Der Durchbruch ist dann aber doch gelungen, denn es ist in der Zwischenzeit eine Anzeige erstattet worden von einem Grazer. Ich muss zur Erklärung sagen, die beiden Burschen sind in Graz auf den Straßenstrich gegangen. Das waren Stricherjungen und zu ihren Kunden haben gezählt auch einflussreiche Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und aus der Politik. Und da hat der Siegfried K. die Idee geboren, man könnte diese Leute ja erpressen. Mhm. Geld haben die Burschen gebraucht, sie haben ja nichts gehabt, waren ja ständig in Geldnöten. Und so haben sie dann mehrere erpresst und einer der Opfer hat dann Anzeige erstattet. So, und jetzt hat man dann viel mehr gehabt zum Ermitteln. Da hat man dann unter dem Vorwand Erpressung ermittelt, gar nicht so sehr die mit dem Mord konfrontiert, sondern halt einmal auf Erpressung hin. Und letztendlich waren dann die Ermittlungen so weit gediehen, dass man im März 1988 die beiden verhaften konnte. Mhm. Gut, es gab noch kein Geständnis zum Mord. Die beiden sind dann einvernommen worden. Und der Franz E. ist dann eingebrochen.
Ja.
Und hat dann ein Geständnis abgelegt, hat dann zugegeben, dass am 24. November am Abend die Frieda Haubenhofer besucht haben. Sie haben angeläutet unter dem Vorwand, ob sie was zum Essen hat für sie. Sie hätten Hunger und Durst. Hat sie die Tür geöffnet. Sie hat die Burschen aber nicht hineingelassen, sondern sie hat ihnen Wurstsemmeln hinausgegeben. Und wie sie dann hineingehen wollte, ist ihr der Siegfried K. gefolgt. Dann hat er nur, sagt der Franz E., dann hat er nur Schreie gehört und Lärm. Und er ist dann hineingegangen und hat gesehen, dass die leblos am Boden liegt. Dann haben sie die beiden gefesselt und haben sie ins Badezimmer geschliffen und dort abgelegt. Das ist die Aussage von Franz E. Und die hat er mehrmals gemacht. Die hat er vor den Kriminalbeamten gemacht, die hat er vor dem Untersuchungsrichter, vor der Gerichtskommission, hat er das alles bestätigt. Er hat den Tatort beschrieben, er hat Details bekannt gegeben, die nur einer wissen kann, der am Tatort war. Mhm. Er hat auch gesagt, dass sein Komplize, sein Freund, Wollhandschuhe getragen hat zum Tatzeitpunkt. Das war ja dann erklärbar, dass da keine Fingerabdrücke gefunden wurden. Ja gut.
Also es gab keinen Grund, an seiner Aussage zu zweifeln.
Es gab keinen Grund, dass man an seiner Aussage gezweifelt oder zweifeln hätte müssen, aber es hat nicht ausgereicht. Sie haben für den Siegfried K. keinen Haftbefehl bekommen. Die Ermittler mussten ihn wieder freilassen. Und der Franz E. ist in Untersuchungshaft gekommen und gegen den wurde Anfang Mai 1989 dann in Graz der Prozess gemacht. Es war ein Schwurgerichtsprozess, angeklagt war er wegen Beteiligung, Raub mit Todesfolge und Erpressung. Die Erpressung bezieht sich jetzt auf diese Strichergeschichte. Ja, und da war der Siegfried K. als Zeuge geladen. Mhm. Der war ja auf freien Fuß, ist hingekommen, ich kann mich erinnern, in weißer Hose, weißem Hemd. Und er machte Falschaussagen, er hat dort gelogen. Das ist aufgefallen und der Richter, der Vorsitzende, hat veranlasst, dass er verhaftet wird. Der ist im Gerichtssaal verhaftet worden und ist damals im Prozess gegen Franz E. in Untersuchungshaft genommen worden.
Weil man wegen seiner Widersprüche dann sofort angenommen hat, dass er eben auch wirklich mit dieser Tat zu tun hat.
Weil er so gelogen hat und da hat man gesagt, der ist hundertprozentig beteiligt. Mhm. So, aber es ist dann im Verfahren gegen Siegfried K. nie mehr die Rede gewesen, dass dort das Opfer die Frieda Haubenhoff ist, sondern der Verteidiger hat es dann so dargestellt, dass die armen Opfer der Siegfried K. und der Franz E. sind. Mhm. Und er hat damit Erfolg gehabt bei den Geschworenen, denn die haben den Siegfried K. freigesprochen. Der Franz E. ist zu 8 Jahren Haft verurteilt worden, der hat dann müssen ins Gefängnis.
Und wir reden jetzt von dem Raubmord. Also in dem Raubmord ist der Siegfried K. freigesprochen worden und der Franz E. wegen der Mittäterschaft.
Es war kein Raubmord in dem Sinn, Mord muss die Absicht haben, sondern ja. Raub mit Todesfolge, so die Anklage. Ja. Und da ist der Siegfried K. freigesprochen worden. Er ist lediglich verurteilt worden zu 8 Monaten wegen Erpressung. Das ist auch ein sehr mildes Urteil, aber mehr hat er nicht bekommen. Denn 5 Geschworene haben eindeutig die Frage verneint, ob er der Täter oder für den Tod von der Frieda Haubenhofer verantwortlich ist. Das ist mit 5 Stimmen abgelehnt worden und somit war es ein Freispruch.
Und Franz E. wurde dann quasi ja, für die Mittäterschaft hier verurteilt.
Der Franz E. ist, wie gesagt, er hat 8 Jahre, so wie das in Erinnerung, 8 Jahre, und ist dann auch im Gefängnis gesessen. Mhm. Ja, und es war natürlich schon eine sehr kuriose Entscheidung des Gerichtes, und die Kollegin Doris Bieringer hat damals das sehr deutlich herausgearbeitet. Sie hat klar und deutlich geschrieben, und da bin ich voll ihrer Meinung, dass das ein Fehlurteil ist, denn wenn der Franz E. schuldig ist, dann muss auch der Siegfried K. verurteilt werden. Wird der Siegfried K. freigesprochen, dann sitzt der Franz E. womöglich unschuldig in Haft, dann hat der was erfunden. Was wieder nicht gut geht, weil das Tatbild, das er und seine Schilderungen übereinstimmt haben. Also muss man schon davon ausgehen, dass beide, dass das so war, wie er ausgesagt hat, dann hätte der Siegfried K. nicht freigesprochen werden dürfen.
Also es geht sich...
Es passt hin und vor nicht.
Logisch nicht aus.
Genau. Und sicher ist in dem Fall nur, dass die Frieda Haubenhofer erschlagen worden ist und nicht durch einen Sturz gestorben ist. Das ist einmal Faktum. Und ebenso sicher ist, dass für diese Tat, für die unmittelbare Tat, die zum Tod geführt hat, niemand verurteilt worden ist. Das ist auch ein Faktum.
Ja.
Und ich habe in meinem Buch ja dann im letzten Satz geschrieben, im Namen der Republik ist der Täter heute noch auf freiem Fuß. Das trifft es, glaube ich, sehr.
Mhm. Gab es denn irgendwelche anderen Sachbeweise noch, die die beiden mit diesem Fall in Verbindung gebracht haben? Oder war die Aussage von Franz E. in dem Fall alles?
Nein, es war natürlich das Spurenbild belastend, seine Schilderungen in Übereinstimmung mit dem Spurenbild. Man hat gewusst, er war am Tatort.
Weil er es nur so natürlich wissen konnte.
Und wenn der Siegfried K. Wollhandschuhe getragen hat, waren logischerweise keine Fingerabdrücke. Und DNA hat es damals ja nicht gegeben.
Oder es war gerade erst in den Kinderschuhen, glaube ich, Ende der 80er.
Das war schon noch einiger Zeit weg. Das, die erste DNA-Untersuchung in Österreich hat es 1994 im Fallcheck Unterweger gegeben. Ja. Vorher war nichts mit DNA.
Ja. Was kannst du aus heutiger Sicht sonst noch zu dem Fall sagen? Gibt es da vielleicht noch die Chance, dass man da doch noch zu einem Urteil kommt?
Es gibt immer die Chance, weil Mord verjährt nicht. Das haben wir schon so oft betont und behauptet. Aber es ist natürlich sehr schwierig, denn wenn du jetzt gezielt ermittelst, dann kannst du das nur machen, die Staatsanwaltschaft kann das nur aufrollen, wenn es massive neue Fakten gegen Siegfried K. gibt. Er ist freigesprochen worden, somit gilt er als unschuldig. Der Franz E. hat seine Strafe abgesessen und damit ist das erledigt. Mhm. Jetzt neu. Wir haben ja einige solche Geschichten, wo Tatverdächtige freigesprochen wurden. Da ist es schwierig. Dann, du kannst wirklich nur mehr ermitteln, wenn gezielte Hinweise, neue Hinweise kommen. Dann kann man ansetzen und kann man sagen, so, jetzt knüpfen wir uns den Siegfried K. noch einmal vor.
Ja.
Ich habe da vielleicht ein Schmankerl noch zum Schluss. Mir hat der Kriminalbeamte erzählt, der den Siegfried K. gekannt hat. Der hat ihn in Graz dann einige Zeit später mal bei einem Würstelstand getroffen, zufällig. Und der Siegfried K. hat den Kriminalbeamten auch gekannt. Und der hat dann gesagt, du bist zu Unrecht freigesprochen worden. Und der hat gesagt, ja, wissen Sie, Herr Inspektor, auch mit der Giegel und auch mit der Gockel. Das war seine Bemerkung dazu.
Mhm. Ja, ein sehr spannender Fall, sehr kurioser Fall. Also sowohl finde ich jetzt, was die erste Obduktion betrifft, als auch dann diesen Ausgang vor Gericht. Vielen lieben Dank, Hans, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Auch euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Ihr könnt uns gerne bewerten. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts, da kann man sogar eine Rezension schreiben. Ihr könnt uns auf Spotify Sterne geben. Ich glaube, da gibt es inzwischen auch eine Kommentarfunktion, falls ihr dort noch über die Fälle diskutieren wollt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal bei Delikt.